Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Marina Zieblis von PwC. Viel Spaß!
Ich bin niemals diejenige gewesen, die von Kind auf wusste, irgendwie, das ist das, was ich später mal machen will. Und ich wurde auch sehr stark geprägt von meiner Mutter vor allem, dass ich einfach alles sein kann, was ich will. Das hat sie mir gesagt, seit ich klein bin. Und auch als ich geschrieben habe, dass ich Astronautin bin, hat sie jetzt auch nicht verwundert geguckt. Das war dann ganz normal. Und das finde ich sehr schön, diesen Gedanken irgendwie zu haben. Man kann alles sein. Und ich finde auch heutzutage, das ist auch etwas, was ich gerne auch anderen oft mitgebe, wenn ich über das Thema Arbeit rede, ist, sich auch durchaus neu zu erfinden, wenn man merkt, dass man seine Leidenschaft verloren hat oder dass man gerne was anderes machen will.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit 6 Jahren und darf mich hier mit optimistischen, neugierigen und mutigen Menschen über die Zukunft der Arbeit unterhalten. Ich freue mich riesig, dass Marina heute bei mir ist. Sie ist Change Manager bei PwC, PricewaterhouseCoopers. Wir reden nicht nur über ihre Arbeit, die sie dort tut und die sie auch vorher schon bei anderen großen Unternehmensberatungen getan hat, sondern wir reden auch über Kinder, über Hobbys, wir reden über die Bedeutung von persönlicher Entwicklung, wir reden über Social Media und LinkedIn, dort ist sie sehr aktiv und auch erfolgreich. Wir reden über Storytelling, ein buntes Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Marina heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Danke, Gabriel. Schön, dass ich heute da sein kann. Ich freue mich. Liebe Grüße aus Osnabrück. Ich bin heute mal ausnahmsweise nicht in Berlin, wo ich eigentlich herkomme.
Schön, dass du da bist. Wir haben uns ja schon ein bisschen vorbereitet und haben echt viele Themen, über die wir sprechen können. Mal schauen, was wir heute alles schaffen. Auch du darfst als erstes meine Einstiegsfrage beantworten. Meine 11-jährige Tochter Mathilda spricht ja hier das Intro ein, hat dich dann schon introduced. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so tust.
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Genau, also ich bin Change Managerin. Das bedeutet, wenn ich es einfach erklären soll, dass ich Unternehmen dabei helfe, verschiedenste Transformationen zu begleiten. Das können Veränderungen kultureller Art sein, also zum Beispiel, wenn sich die Unternehmenskultur in irgendeiner Art und Weise in eine Richtung entwickeln soll, wenn das Führungsverhalten sich verändern soll, oder aber digitale Transformationen. Das bedeutet, wenn Tools eingeführt werden, wenn vielleicht im Zuge von der Einführung von Tools vielleicht auch Mitarbeiter entlassen werden. Das ist auch ein Case, der durchaus passieren kann. Und ich und die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite oder Kolleginnen, sind dann dafür da, um diese Veränderungen menschenzentriert zu begleiten und sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden sowohl vor als auch nach der Veränderung noch gerne im Unternehmen bleiben wollen, ganz einfach gesagt.
Und dann wollen wir natürlich erstmal herausfinden, wie du dazu gekommen bist. Kannst du dich noch erinnern, wie dein Leben aussah, als du 11 warst?
Oh, wow. Das ist eine unerwartete Frage in einem Podcast. Als ich 11 war, ja, in gewissem Maße schon. Ich habe immer ein sehr aufregendes Leben geführt, beziehungsweise ich bin schon seit ich klein bin sehr beschäftigt. Ich hatte immer viele Hobbys, das heißt, neben der Schule und den normalen, sage ich mal, kindlichen Aktivitäten habe ich Klavier gespielt. Ich habe Kampfsport gemacht 10 Jahre lang, bis ich 18 geworden bin. Also es war ein sehr wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Ich habe getanzt und dann auch Sprachunterricht zwischendurch genommen. Also ich hatte irgendwie immer was zu tun. Das ist auch so meine Erinnerung an die Kindheit. Es war aber auch eine sehr glückliche Kindheit. Also ich würde sagen, so die Balance aus viel Hobbys, Interessen und viel herumkutschiert werden dafür, aber auch schöne Zeit mit der Familie und mit Freunden verbringen. Ich glaube, das ist so die Erinnerung, die direkt aufploppt bei mir, ja.
Denn unsere Mathilda, die ist ja die mittlere bei uns, die hat auch echt viele Hobbys. Die tanzt auch, also die ist beim Cheerleading, beim Basketball. Dann macht sie auch Klavier, dann spielt sie Querflöte, dann war sie auch schon reiten. Das pausiert sie jetzt gerade, weil sie das irgendwann echt alles nicht mehr unter einen Hut bekommt. Und ja, dann hat sie auch noch irgendwie so eine riesen Airtrack-Matte. Das ist so eine Art aufblasbare Turnmatte. Also nutzt das Kinderzimmer als Turnhalle. Mhm. Insofern, ich kenne das mit den ganzen Hobbys. Mhm. Und sie ist schon immer so ambitioniert, dass sie am liebsten noch was machen will. Und dann sage ich immer schon, mach doch erstmal eine Sache. War das bei dir auch so?
Das kann ich nachvollziehen, ja. Ich habe sehr vielfältige Interessen oder so die klassische Scanner-Persönlichkeit, würde man jetzt sagen, und finde unglaublich viele Dinge spannend. Ich habe auch immer, wenn zum Beispiel eine Zeit lang war das Einrad so ein Ding, das war so ein Hype, dass viele Kinder Einrad gefahren sind. Und dann habe ich mir direkt ein Einrad gewünscht, habe dann gelernt, damit zu fahren. Da waren es Inliner, dann gab es mal diese Schuhe mit den Rollen an den Haken. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Die gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Die sind gar nicht mehr so im Trend. Auch ja, das. Also ich kann deine Tochter total nachvollziehen. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Was ich sagen wollte ist, ich hatte sehr viele Interessen und das ist heute immer noch so. Ich bin sehr vielseitig interessiert. Wenngleich ich rückblickend sagen würde, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man gerade als Kind diese Zeit zum Spielen hat und die Zeit auch ohne irgendwelche Ziele zu verfolgen. Und ich würde sagen, dieser Struggle, den ich damals schon hatte, den habe ich auch heute noch. Also da diese Balance zu schaffen zwischen vielseitig interessiert zu sein, viel machen zu wollen, aber gleichzeitig auch diese Ruhephasen immer wieder reinbringen zu können. Ja.
Worüber wir ja gar nicht so sehr reden, sind Hobbys so im Erwachsenenalter. Da geht's immer um die Arbeit und vielleicht auch noch um die Freizeit oder die Familie. Aber ich finde, Hobbys sind ja auch wichtig, neben der Arbeit, wie ist es heute? Hast du noch Zeit für Hobbys? Und wenn ja, was machst du?
Ja, also ich nehme mir Zeit für Hobbys, sagen wir es mal so. Ich glaube, Zeit hat gefühlt heute keiner mehr für irgendetwas. Wenngleich ich gestehen muss, dass es kein Hobby mehr ist, was regelmäßig irgendwie an den gleichen Tagen pro Woche stattfindet. Das fällt mir durchaus schwer, da bin ich ganz ehrlich. Ich mache leidenschaftlich gerne Yoga seit ein paar Jahren. Ich war jetzt auch kürzlich erst in einem Yoga-Retreat in Marokko und auch vor einem Jahr auf Bali. Und habe das irgendwie total für mich entdeckt. Gerade auch so eine Kombination mit Meditation und zu sich zu kommen, zur Ruhe zu kommen. Das tut mir unglaublich gut. Das ist so die entspannte Variante. Und wenn ich dann mich auspowern möchte, was ich auch sehr gerne mache, dann geht's für mich zum Cycling oder zum HIIT-Training und so weiter und so fort. So ein Hobby in dem Sinne, dass ich jetzt nochmal eine ganz neue Sportart angefangen habe, nicht. Aber ich würde meine Salsa-Skills gerne wieder verstärken und würde super gerne wieder zum Tanzen gehen. Das ist auch so etwas, was ich mir jetzt fürs neue Jahr vorgenommen habe. Aber wer weiß, was noch kommt. Mal schauen.
Karate hast du erzählt, hast du ja sogar einen schwarzen Gürtel bekommen. Das hat ja viel mit Ehrgeiz zu tun, wahrscheinlich auch noch mit weiteren Werten. Vielleicht nimmst du uns da auch nochmal mit rein. Das finde ich auch interessant.
Ja, ich bin ja super früh in diese Kampfsportszene gerutscht, sage ich mal. Mein Vater hat mich mitgenommen mit 8 war das. Da habe ich angefangen. Und ja, Kampfsport, wie du schon richtig sagst, hat viel mit Disziplin zu tun. Ich hatte auch einen Trainer, der, sage ich mal, eher von der alten Schule war, wenn man so will. Das heißt, es war auch immer super wichtig, gut zu performen. Es gab ganz klare Richtlinien. Wir hatten auch in unserem Dojo, sagt man, ganz klare Verhaltensregeln auch, dass wir respektvoll mit anderen umgehen, auch gewisse Regeln, wie man sich innerhalb dieses Raums bewegt und so weiter. Das heißt, man hat schon recht früh oder ich habe schon recht früh irgendwie gelernt, in einem großen Team oder in einem großen Gefüge, in einem großen Verein irgendwie zurechtzukommen. Und es hat, glaube ich, auf vielen Ebenen viel mit mir gemacht, einerseits diszipliniert zu sein, weil das kennst du vielleicht von deinen Kindern. Es gibt immer irgendwann die Phase, die kommt dann irgendwann, da hat man einfach keine Lust. Und meistens ist das die Phase, wenn es richtig anstrengend wird. Da denkt man sich als Kind so, boah, nee, gar keine Lust. Ich will lieber mit den anderen Kindern spielen gehen oder was anderes anfangen. Und da durchzuhalten, ist, glaube ich, ein Skill, der mir im Leben immer noch hilft, würde ich sagen. Dieses Durchhaltevermögen einfach. Und auf der anderen Seite war ich natürlich auch viel auf Wettbewerben unterwegs, habe jedes Jahr eine Prüfung abgelegt, auf die man sich auch wirklich nie vorbereitet. Und das heißt, man lernt immer auf etwas hinzuarbeiten und man freut sich auch, weil man merkt, dass es einen Payoff hat. Und ich glaube, das kriegt man nie aus seinem Hirn wieder raus, diesen Wettbewerbsgedanken und dieses immer höher, schneller, weiter. Und das ist Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern ist. Ich glaube, dieser Wettbewerb im Sport, der macht was mit dir.
Ich habe ja einen jüngeren Bruder, also 2,5 Jahre jünger, und bei uns gab es auch immer so ein Battle, ob das im Fußball war oder im Basketball oder dann irgendwann auch in anderen Themen. Man schaut immer, wer ist da besser, wer liegt da vorne, und diesen Ehrgeiz, den habe ich dann irgendwie, glaube ich, auch in andere Themen mit reingenommen, und das finde ich auch das Schöne an Hobbys, dass man sich da ausprobiert, dass man auch gewisse Gewohnheiten vielleicht sich schon so antrainiert, die einem auch im Arbeitsleben helfen können. Was wolltest du denn eigentlich werden?
Ich habe letztens meine Kinder oder die Freundebücher heißen die ja, wiedergefunden. Da stehen ganz wilde Sachen. Also da stand was von Astronautin, Tänzerin, Sängerin, Schauspielerin, Ärztin. Also ich bin niemals diejenige gewesen, die von Kind auf wusste, irgendwie, das ist das, was ich später mal machen will. Und ich wurde auch sehr stark geprägt von meiner Mutter vor allem, dass ich einfach alles sein kann, was ich will. Das hat sie mir gesagt, seit ich klein bin. Und auch als ich geschrieben habe, dass ich Astronautin bin, hat sie jetzt auch nicht verwundert geguckt. Das war dann ganz normal. Und das finde ich sehr schön, diesen Gedanken irgendwie zu haben. Man kann alles sein. Und ich finde auch heutzutage, das ist auch etwas, was ich gerne auch anderen oft mitgebe, wenn ich über das Thema Arbeit rede, ist, sich auch durchaus neu zu erfinden, wenn man merkt, dass man seine Leidenschaft verloren hat oder dass man gerne was anderes machen will.
Das finde ich auch wichtig, wenn wir mit unseren Kids oder überhaupt mit Kindern sprechen, dass wir sie ermutigen, erstmal groß zu denken und zu träumen. Ne? Ich finde, wir reden sowieso wenig über Träumen. Hier muss immer alles sehr rational sein in Deutschland und dann darf es auch nicht zu unrealistisch sein und hoffentlich sehr sicher. Aber warum nicht einfach erstmal groß denken? Klein wird es ja von alleine.
Das finde ich auch, und ich finde es so toll. Ich war jetzt in diesem Jahr bei Tony Robbins auf dem Seminar für 4 Tage. Du kennst Tony Robbins, oder? Der Persönlichkeitsentwicklung.
Aber vielleicht erklärst du, wer es ist, für die, die ihn nicht kennen.
Ja, genau. Also das ist, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob es zahlenmäßig auch so ist, aber eigentlich so der berühmteste Coach für Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und verschiedene andere Themen, die er abdeckt. Und das war für mich immer schon ein Traum, zu seinem Seminar zu gehen. Ich muss sagen, ich habe seine Bücher damals verschlungen, zwischendurch dann so einen kleinen Abstand von ihm genommen, weil er ja doch sehr extrem und sehr amerikanisch ist und ich zwischendurch nicht so sicher war, ob das so wirklich was für mich ist. Und dann habe ich ihn aber letztes Jahr auf dem Greater Festival in Köln, auch so ein ähnliches Event, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, auf der Bühne gesehen. Und ich war so hooked, dass ich gesagt habe, okay, wow, ich möchte da investieren. Und dann war ich 4 Tage am Stück tatsächlich, das sind, ich glaube, 12 bis 15 Stunden am Tag, habe ich mich in dem Rahmen nur mit meinen Werten, meiner Persönlichkeit, meinen Ängsten auseinandergesetzt. Das war total krass. Und was ich da so beeindruckend fand, war, dass so viele junge Leute dabei waren. Ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich bin zu dem Thema auch recht früh gekommen, aber mit 16, 17, natürlich ist das wahrscheinlich auch durch die Eltern geprägt, wäre ich niemals auf die Idee gekommen. Und ich finde es ganz toll, wenn man halt auch in jungen Jahren, wie du schon gesagt hast, die Kinder in gewisser Weise positiv beeinflussen mag oder zumindest so den Horizont öffnet, um auch sich zuzutrauen, auch alles Mögliche zu sein und zu werden, was man möchte. Das war ja auch so ein bisschen das Ziel von dem Seminar. Ja.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Open Up, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden. Das richtige Angebot für euer Unternehmen, wenn ihr euren Mitarbeitenden in Richtung Mental Health ein Angebot machen wollt. Denn dort gibt es eine Plattform mit allen Informationen, die man braucht, wenn man sich mit mentaler Gesundheit beschäftigt. Und es gibt sogar Masterclasses und Kurse und Sessions mit Psychologinnen in mehr als 30 Sprachen. Mehr als 1500 Unternehmen nutzen bereits Open Up. Auch ihr könnt es jetzt kennenlernen, und alle Hörenden des New Work Chat Podcasts bekommen den 13. Monat geschenkt. Dazu am besten auf openup.de/unternehmen gehen und dort einfach angeben, dass ihr über den New Work Chat Podcast von Open Up erfahren habt. Viel Spaß beim Kennenlernen, und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Werbung Ende.
Unsere Große zum Beispiel ist eine Kreative, die malt gerne und sagt dann oft, sie möchte Illustratorin werden. Ich denke mir dann immer, mal gucken, was KI davon zukünftig alles übernimmt, aber ich sag's ihr natürlich nicht, sondern sagt, ja klar, wenn du es machen willst, dann mach's, weil von da aus kommt sie auf jeden Fall zum nächsten Punkt und darum geht's ja dann auch, sich weiterzuentwickeln oder sogar neu zu erfinden. Ja. Aber erstmal muss man starten und deswegen wäre auch nochmal spannend zu gucken, wie bist denn du überhaupt gestartet in die Arbeitswelt?
Ich tatsächlich habe auch einen kleinen Schwenker gemacht. Ich habe ursprünglich Marketing studiert, 5 Jahre. Ich glaube, das ist auch mit der Grund, wieso LinkedIn mich so fasziniert oder warum ich da auch so gerne aktiv bin und da das Thema Personal Branding für mich entdeckt habe. Genau, und ich habe Marketing studiert, das hat super viel Spaß gemacht, habe dann aber auch relativ schnell festgestellt, irgendwie reicht mir das nicht. Gar nicht so sehr, weil ich denke, dass es nicht genug Facetten gibt. Es gibt super viele spannende Bereiche, gerade so das Thema Neuromarketing fand ich immer unglaublich spannend, also wie die Psyche und die Werbung da zusammenkommen. Habe aber irgendwann gemerkt, ich glaube, ich sollte beraten und sollte irgendwie trainieren und mit Leuten mehr zusammenarbeiten, weniger nur vom Rechner. Das war irgendwie immer schon so mein Gedanke. Und dann bin ich in die Beratung gerutscht, relativ schnell in die Unternehmensberatung. Und seitdem bin ich Unternehmensberaterin. Und als ich dann mein allererstes Change-Management-Projekt hatte, wusste ich, okay, that's it. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was sehr viel vereint. Einerseits, was mich interessiert, wofür ich brenne und andererseits auch, was ich aus meiner Sicht gut kann. Und ich bin super dankbar dafür, dass ich mich auch getraut habe, da in diese Richtung zu gehen und nicht einfach diesen strikten Weg zu verfolgen. Ich habe es bei meinen Kommilitonen auch beobachtet, die dann auch durchaus tolle Karrieren jetzt im Marketingbereich haben. Aber weiß jetzt heute auch, das wäre nichts für mich gewesen. Also ich bin da auch super dankbar, dass ich jetzt in der Beratung oder Beraterin bin.
Ja. Genau, du bist ja auch nicht zu irgendwelchen Beratungen gegangen, sondern hast schon bei sehr großen Unternehmensberatungen gearbeitet. Und da ranken sich ja immer viele Mythen und Stories um diese Unternehmensberatungen. Was ist denn dran an diesen Mythen und was sind Missverständnisse oder was sind Mythen, die einfach gar nicht stimmen?
Ja, tatsächlich haben mich diese Mythen anfangs auch abgehalten, mich überhaupt dort zu bewerben. Das ist irgendwie schlimm, wenn man bedenkt, wie viele Klischees es gibt. Ja. Und die werden ja so gut bedient. Deswegen, ich weiß komplett, was du meinst. Ich meine, ich glaube, der klassische Mythos oder was sehr häufig gesagt wird, ist das Thema Work-Life-Balance. Ne? Die Berater arbeiten nonstop, haben kein Leben, sind nur on Tour, mit dem Koffer unterwegs und essen in Hotels und Restaurants und so weiter. Zu einem gewissen Grad ist natürlich auch Wahrheit dran. Es ist schon so, dass man für manche Projekte reist und dass man dann auch durchaus länger mal im Hotel ist. Natürlich ist man dann außerhalb, wenn man nicht da ist, das ist klar. Ich muss aber sagen, gerade durch Covid hat sich extrem viel verändert. Sehr viele Projekte finden inzwischen remote statt. Worüber auch wenig geredet wird, ist, dass das Unternehmen jetzt PwC zum Beispiel in meinem Fall ein riesen Unternehmen ist. Das heißt, wir haben ja auch internationale Projekte mit Kollegen aus Portugal, aus Polen und auch selber hat man Assignments im Ausland. Da ist man gar nicht vor Ort so oft. Zeitweise, vielleicht mal am Anfang, zwischendrin. Also ich finde, es ist immer differenziert zu betrachten. Es gibt solche und solche Projekte und Bereiche, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Und was die Work-Life-Balance anbelangt, werde ich extrem oft gefragt, gerade auch, weil ich ja auf LinkedIn auch gerne kontroverse Themen anspreche und mich sehr dafür ausspreche auch, dass man seine mentale Gesundheit in den Vordergrund rücken muss, dass man Pausen braucht und so. Und da glaube ich, ist es super relevant, dass man in der Lage ist, Grenzen zu setzen. Ich stelle fest, oder von mir selber kann ich sagen, als ich angefangen habe zu arbeiten in der Beratung, war ich nicht gut darin. Auch ich habe dann super lange am Rechner gesessen, weil mit den Kunden, und das kennst du aus deiner eigenen Arbeit vielleicht auch so, wenn du so einen starken Kundenbezug hast, theoretisch hast du immer To-Dos. Also du bist nie fertig. Und wenn du sehr ambitioniert bist, hast du am Anfang das Gefühl, du möchtest super schnell die Sachen abarbeiten und du willst gut darin sein. Und gerade wenn man Anfänger ist und diese Grenze aber für sich selbst zu setzen, weil du bist in gewisser Weise selbstständig in einem Konzern, das können viele nicht. Und das konnte ich ja anfangs auch nicht, aber ich habe es über die Zeit gelernt und deswegen würde ich dieses Klischee zum Beispiel nicht unterstreichen, um so ein ganz konkretes Beispiel zu nennen.
Also ich habe ja lange...
Welches Klischee kennst du denn noch?
Ich habe ja lange in der Agenturwelt gearbeitet, also bei verschiedenen Werbeagenturen. Da gibt es vielleicht so ein paar Parallelen. Auch da wurde früher sehr, sehr viel gearbeitet. Ich glaube, das ist mittlerweile ein bisschen anders. Und das liegt natürlich auf der einen Seite an dem eigenen, also an dem Selbstmanagement. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Erwartungshaltung des Arbeitgebers manchmal. Auch da hat sich, glaube ich, ein bisschen was getan. Was gibt es noch für Mythen rund um Unternehmensberatungen? Also was ich zumindest schon manchmal so gehört habe, aber ich habe ja noch in keiner gearbeitet, ist, dass Unternehmen, große Unternehmensberatungen so ihre Programme haben, die sie immer und immer wieder wiederholen und durchziehen. Ich denke, am Ende wird es natürlich Erfolgsrezepte geben, sonst wären sie nicht erfolgreich. Also es wird schon Gründe haben, warum sie so arbeiten. Sicherlich sind da kleinere Beratungen vielleicht ein bisschen schneller oder agiler. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist bei Agenturen wahrscheinlich auch so. Also je größer ein Laden ist, oder bei Konzernen sieht man es ja auch, umso eher setzt man natürlich auch auf Bewährtes. Was uns zur Frage bringt, wie das eigentlich bei euch kulturell ist. Ihr seid ein sehr großer Laden, großes Unternehmen, hast du schon gesagt. Kannst du uns ein bisschen Einblicke in eure Kultur geben, in eure Werte, was euch bei eurer Arbeit ausmacht?
Ja, auch da würde ich sagen, es gibt natürlich innerhalb der verschiedenen Teams auch unterschiedliche Schwerpunkte, ne? Weil wir haben natürlich im Haus auch Steuerberater und der Bereich Tax ist super groß. Und ich würde sagen, von der Kultur als solche sind die Teams nochmal anders aufgestellt, weil die eine ganz andere Art und Weise haben, mit Kunden zusammenzuarbeiten, Kundinnen. Jetzt, ich kann sprechen für das Change-Team, weil ich denke, dass man in so einem großen Kosmos doch immer so ein bisschen reinzoomen muss, zumindest so meine Erfahrung auch aus anderen Unternehmen. Und ich glaube, dass der Job als solcher, also Change-Manager oder Change-Managerin, einen gewissen Typ Mensch anzieht. Für uns ist es super relevant, dass wir sehr empathisch sind, dass wir gut kommunizieren können, dass wir wissen, wie wir den Stakeholdern auch in schwierigen emotionalen Momenten gut helfen können. Das heißt, ich würde behaupten, dass unser Team dadurch auch einen sehr engen Zusammenhalt hat, dass wir auch miteinander sehr empathisch sind und viel Verständnis füreinander aufweisen. Das heißt, auch wenn wir auf das Klischee Ellenbogenmentalität einzahlen wollen, würde ich sagen, überhaupt nicht. Und übergreifend zur Kultur würde ich sagen, dass die Beratung, und ich kann ja dadurch, dass ich auch bei EY und KPMG war, ein bisschen Vergleich ziehen, wenngleich ich das nicht so gerne tue, würde ich sagen, dass es schon einen sehr großen Drive gibt in allen Beratungen, auch bei PwC. Die Leute, die dort sind, sind tendenziell schnell und motiviert und engagiert.
Lass uns doch mal über Change sprechen. Dein Titel ist Change Managerin. Kann man denn Change überhaupt managen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, in gewisser Weise schon. Ich glaube aber, dass du auch so fragst, weil Veränderungen natürlich etwas sind, was wir nicht zu 100% kontrollieren können. Beziehungsweise es ist ja mit sehr vielen menschlichen Emotionen verbunden. Und ich selbst bin manchmal erstaunt, was für Emotionen hervorgerufen werden, auch wenn ein Tool implementiert wird. Man denkt sich erstmal, klar, das ist prozessseitig aufwendig, viele Leute sind involviert, müssen umgeschult werden und so weiter. Aber auch diese Veränderung kann extrem emotional für die Leute sein, weil sie etwas, was ihnen gut getan hat oder woran sie sich gewöhnt haben, eben ablegen müssen. Und deswegen glaube ich, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, man kann Veränderungsfähigkeit den Leuten beibringen. Man kann ihnen helfen, Strukturen zu etablieren, die es einfacher machen, sich zu verändern. Es gibt aber durchaus Menschen, die auch sehr schwer veränderbar sind. Und deswegen finde ich, die Frage kann man nicht zu 100% beantworten, würde ich sagen.
Was hilft denn aus deiner Erfahrung, dass Veränderung erfolgreich wird?
Da gibt es verschiedene Komponenten. Ich kann immer gut darüber reden, was es braucht, damit Veränderungen nicht funktionieren. Ich glaube, das kann man immer sehr gut umschiften, um das Verständnis zu schaffen. Weil Best Practices, da könnte ich dir jetzt natürlich den Sales Pitch hier machen. Ich glaube, das ist für die Leute nicht so interessant. Was ein Fehler ist aus meiner Sicht, wenn Veränderungen nicht funktionieren, ist zum Beispiel unrealistische Erwartungen an die Leute zu haben. Also was ich ganz häufig sehe, ist, dass die Veränderungsgeschwindigkeit, und das ist Fakt, das ist auch nachweislich so, die nimmt immer mehr zu. Das heißt, heute hast du das eine Projekt als Mitarbeitende und morgen und übermorgen kommen noch andere Ziele vom Management dazu. Gerade so, wenn du in einem Mittelmanagement bist und so eine Sandwich-Position hast, bist du häufig in der Position, dass du einfach super vielen Veränderungen gleichzeitig ausgesetzt bist. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Die Veränderungen sind zwar wichtig für das Top-Management und für das Unternehmen, werden auch die Ressourcen dafür freigeräumt? Wird Zeit dafür eingeräumt? Ist es von allen auch relevant, wahrgenommen. Und da stelle ich häufig fest, dass die Erwartungen einfach unrealistisch sind. Und deswegen würde ich sagen, im Umkehrschluss sollte man annehmen, dass eine Veränderung, egal welche Art, ob klein oder groß, eben Ressourcenverfügbarkeit braucht. Das ist vielleicht so etwas, was man, über das man nicht so häufig redet. Weil es ist für mich klar, dass man, dass ein Erfolgsfaktor ist, man nimmt die Leute mit, man trainiert sie, man kommuniziert regelmäßig. Das sind so die Sachen, die man auch, weiß ich nicht, auf LinkedIn liest oder in irgendwelchen Artikeln lesen kann. Aber in meinem Berufsalltag merke ich eben, dass so kleine Dinge wie so diese Ressourcenverfügbarkeit auch etwas sind, was einen großen Unterschied machen kann. Oder zum Beispiel, und das ist auch ein Thema, dass es einfach fehlende Führungskompetenz gibt und fehlendes Enablement der Führungskräfte, damit umzugehen. Ich glaube, das ist so das prominenteste Beispiel, was man auch in der Presse mitbekommt, wenn ein Unternehmen zum Beispiel, ja, wenn es dem Unternehmen wirtschaftlich nicht gut geht und sie sich dazu entscheiden, Mitarbeitende zu entlassen und einfach nicht in der Lage dazu sind, das menschenfreundlich und mit einem System zu machen. Also im System meine ich nicht, das durchzukalkulieren, sondern auch die menschlichen Reaktionen und Emotionen in seiner Planung zu berücksichtigen. Und auch da einfach zu schauen, okay, und deswegen sage ich so gerne Veränderungsfähigkeit, weil ich glaube, dass mindestens jede Führungskraft, aber eigentlich auch die Mitarbeitenden heute und für die Zukunft der Arbeit in der Lage sein müssen, sich zu verändern und veränderungsfähig zu werden. Und deswegen glaube ich, dass es eine unglaublich wichtige Investition, die jedes Unternehmen tätigen sollte, um seine Mitarbeitenden dahin zu bringen.
Und wir sind jetzt auch gerade in einer Zeit, in der es vielen Unternehmen sehr schwer fällt, auch in die Zukunft zu schauen. Es ist von großen Unsicherheiten geprägt, von vielen Krisen. Wir sind ja, denke ich, beide optimistisch unterwegs, sonst würden wir uns auch gar nicht so viel mit dem Thema Arbeit beschäftigen. Ja. Wir wollen ja eine bessere und eine menschenfreundlichere Arbeitswelt in irgendeiner Form gestalten. Was gibt dir Grund für Optimismus? Was lässt dich positiv nach vorne schauen in deiner Arbeit?
Grundsätzlich, also was, glaube ich, viele Leute gerade beschäftigt, jetzt neben dem C-Level die wirtschaftliche Situation und dass auch viele, gerade der Mittelstand gerade sehr, sehr leidet, ist, glaube ich, auch so das Thema Digitalisierung und Veränderungsgeschwindigkeit und Angst. Und ich sehe das optimistisch, wie du schon richtig sagst, aber auch realistisch, dass ich denke, dass wir gerade in Deutschland in der Lage sein müssen, schnell in Fahrt zu kommen und auch die Digitalisierung mitzunehmen. Einfach auch, weil wir einem hohen Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind. Das heißt, ich sehe das zwar optimistisch mit einem kleinen Aber. Grundsätzlich denke ich aber, dass wir positiv eingestellt sein sollten, weil das, was mit KI passiert, ich persönlich als sehr, sehr große Chance einschätze. Natürlich auch ich mache mir Gedanken, wenn ich die Technologien sehe oder die auch bei uns in der Beratung alleine, was für einen Einzug Technologie genommen hat, dass das wir bei den Kunden implementieren und was durch KI möglich werden wird. Wir werden dahingehend auch viel geschult und informiert, sage ich mal. Das müssen wir, wenn wir beraten. Klar, man denkt darüber schon nach und man fragt sich auch, hey, was macht das mit mir? Wie entwickelt sich mein Job? Bin ich da noch relevant und so weiter? Ich glaube aber, dass das eine ganz normale menschliche Reaktion ist und da kommt wahrscheinlich der Change Manager aus mir raus. Ich sehe vielmehr die Chancen und denke, dass dieses Zusammenspiel aus Technologie und Mensch einfach unglaublich viel Potenzial auch für neue Jobs birgt. Und deswegen denke ich, dass es am Ende ausgewogen ist in irgendeiner Art und Weise und dass wir auch da in der Lage sein müssen, uns neu zu erfinden. Und deswegen glaube ich, ja, es ist eigentlich eine gute Entwicklung, die das Ganze nimmt. Gleichzeitig sollten wir nicht ignorieren, dass wir in der Lage sein müssen, uns zu verändern, weil wenn wir das nicht können, dann werden wir darunter leiden. Da bin ich mir sicher.
Jetzt haben wir schon in den letzten Jahren eine dramatische Veränderung der Arbeitswelt gesehen durch die Digitalisierung, durch die Pandemie, durch auch den demografischen Wandel, zuletzt ganz stark durch generative KI. Was erwartest du noch für Veränderungen für 2025?
Also wenn ich jetzt vielleicht für meine Realität rede, ich kann das natürlich jetzt nicht für jede Berufsgruppe sagen, aber ich denke, dass das Thema Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung noch mehr in den Vordergrund rücken wird. Das sehen wir ja jetzt schon in diesem Jahr, in den letzten Jahren als Entwicklung. Ich glaube, das wird auch im Folgejahr immer noch einen sehr großen Fokus einnehmen. Ich denke, dass das Thema Technologieeinzug bzw. datengetriebene Entscheidungen zu treffen, auch im Rahmen von AI, Generative AI, sehr, sehr relevant werden wird. Wir sehen es ja auch zum Beispiel, wenn wir jetzt die großen Player angucken, Microsoft, was sie mit Copilot zum Beispiel machen. Wir reden gefühlt ständig darüber, was alles möglich wird. Und das verändert natürlich auch unseren Beruf extrem, aber auch die anderen Berufe. Also KI, das Thema Nachhaltigkeit wird sehr relevant. Aber auch, glaube ich, diese Challenges, die wir in diesem Jahr halt auch schon haben, dass sich die Arbeitswelt, also du redest ja auch viel über das Thema New Work und wie sich unsere Art und Weise zu arbeiten verändern wird, denke ich einfach auch diese Art und Weise remote nachhaltig motiviert zusammenzuarbeiten, also auch aus der Führungsbrille geguckt, zu schauen, okay, wie können wir in einer zunehmend globalisierten Welt, in der auch die Ansprüche an den Arbeitgeber größer geworden sind, immer noch schaffen, dass wir einen Arbeitsort haben, bei dem die Leute gerne kommen. Ich sehe zum Beispiel jetzt immer wieder die Entwicklung, dass auch Unternehmen die Mitarbeitenden zurück ins Office holen und da wieder versuchen, auch Kontrolle zu bekommen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das auch im nächsten Jahr passiert. Diese Entwicklung sehe ich, finde ich schwierig. Aber ja, ich glaube, es gibt super viele Trends. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch mit dir eine halbe Stunde nur über das Thema reden. Aber vielleicht noch mal kurz auf meinen eigenen Job einzugehen, weil ich glaube, ich darüber am besten reden kann. Auch im Bereich Change Management wird das Thema Datengetriebenheit und Technologie immer relevanter, weil das ist ja auch etwas, was oft bemängelt wird, ist, wie können wir Veränderungen, die so emotional sind, oder wo du vorhin die Frage gestellt hast, wie wir das managen können, wie können wir das messbar machen? Und da ist unglaublich viel Spannendes, was gerade im Markt passiert, was, glaube ich, auch gerade in den nächsten Jahren für uns relevant wird. Und dabei auch eben den Fokus auf die Menschen nicht zu verlieren. Ja, aber wie schätzt du das ein, Gabriel? Gerne auch die Frage zurück an dich. Oder in welche Richtung denkst du?
Also, was ich hoffe, ist, dass einfach immer mehr Menschen dieses selbstbestimmte Denken für sich kultivieren. Du hast ja auch davon gesprochen, selbstständig im Unternehmen zu sein. Also dieses Entrepreneur-Mindset ein Stück weit zu haben, auch mit einer Selbstverantwortung, mit Grenzen setzen, mit Zielen, mit diesen Dingen. Ich finde es einfach schade, wenn man auf die Arbeitgeber, auf die Unternehmen schimpft, jetzt müssen wir zurück. Nee, du musst nicht zurück. Du kannst auch was anderes machen. Du kannst zurück ins Büro gehen, wenn der Arbeitgeber das sagt. Du kannst aber auch sagen, nee, ich mache was anderes. Oder ich diskutiere mit meinem Arbeitgeber, was auch immer. Also ich hoffe einfach, dass immer mehr Menschen sich ihrer Möglichkeiten bewusst werden und dann auch Pläne schmieden und darüber reden vor allen Dingen, um nochmal zum Thema LinkedIn zum Schluss überzuleiten. Du redest ja auch viel darüber, über das, was dich so beschäftigt. Mhm. Hast du mittlerweile auch eine gute Reichweite aufgebaut. Über 20.000 Menschen folgen dir. Mhm. Wie hast du es geschafft, dort so erfolgreich zu werden?
Ja, die Frage bekomme ich oft. Und meine Antwort wird dich vielleicht enttäuschen, weil ich kann dir jetzt nicht sagen, es gibt irgendwie einen geheimen Trick, den ich gelernt habe oder irgendwas, was andere vielleicht nicht rausfinden können oder so. Ich denke, am Ende des Tages ist es ein Mix. Einerseits ist es das Thema Erfahrung. Das, worüber ich rede, ist ja das, was ich erlebe. Und ich kriege mit, dass viele auf diesen Zug aufspringen, sei es jetzt LinkedIn, TikTok, egal welche Plattform, einfach um dabei zu sein, aber teilweise das, worüber sie reden, nicht erlebt haben oder keine Erfahrung vorweisen können. Und das merkt man relativ schnell, denke ich, dass ob jemand eben aus Erfahrung spricht und auch verschiedene Situationen schon gesehen hat oder eben nicht. Und ich denke, das ist etwas, was geprägt durch meine Beratungserfahrung natürlich ja bei mir stark ausgeprägt ist. Ich habe so viele Konzerne inzwischen von innen gesehen, dass ich auch sehr viel Dynamik mitbekomme. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Leute schätzen. Auf der anderen Seite bin ich sehr ehrlich. Ich glaube auch, dass da viele Menschen, und das nicht nur auf LinkedIn, auch offline, wenn sie zur Arbeit gehen oder im beruflichen Kontext über Themen reden, eine Maske aufsetzen, weil sie vielleicht Angst haben, weil sie besonders beliebt sein wollen oder irgendwie nicht kritisch auffallen wollen. Ich war schon immer so, dass ich sehr, sehr ehrlich war. Manche würden sagen, zu ehrlich oder zu direkt. Ich bin so, wie ich bin. Und ich glaube, dass es vielleicht eine nette Abwechslung auch auf dieser Plattform ist, weg von sich die ganze Zeit gegenseitig zu loben und zu sagen, wie toll das Geschäftsjahr war, hin zu, hey, hier läuft gerade was gewaltig schief. Was können wir tun, um das zu ändern? Und meine Gedanken dazu. Ich glaube, das ist der Mix. Also, Authentizität und Erfahrung, würde ich so sagen, ja.
Betrachtest du dich selbst auch als Marke?
Ich mag den Begriff gar nicht, aber am Ende ist es eine Personal Brand. Also wollen wir es mal auf den Punkt bringen, es ist ja am Ende klar, man vermarktet sich in gewisser Weise selbst, man kreiert ja auch ein Bild automatisch in den Köpfen der Leute oder man beeinflusst auch, was andere von einem denken. Natürlich, das ist der Marketinggedanke, ja. Gleichzeitig würde ich nicht sagen, dass ich mich als Marke bezeichne, weil ich jetzt nicht irgendwie dort stehe und mir ganz konkret vorgenommen habe, so, das sind jetzt meine Brand Values, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich werde jetzt 3-mal die Woche oder 4-mal die Woche über das Thema reden, damit die Leute das und das von mir denken. Also dieses, wenn wir jetzt mal aus einer Produktperspektive auf Marketing schauen, wäre das ja das. Ja, ich würde sagen, ja.
Also du treibst keinen strategischen Marketingplan voran, sondern du berichtest einfach über das, was dich beschäftigt, ne?
Genau. Und ich glaube, das ist auch das, was den Leuten vielleicht auch gefällt, weil man merkt, dass es authentisch ist. Zumindest sagen mir das Leute oft, dass sie merken, dass ich es gut meine und nicht irgendwie so eine Agenda verfolge. Und klar, in gewissem Maße, ich bin nebenberuflich auch selbstständig. Klar, wenn man Reichweite hat und über Themen redet, zieht man automatisch Interessenten an und am Ende des Tages kommt vielleicht auch ein Verkauf in irgendeiner Weise zustande. Und da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Das ist für viele auch der Antrieb, überhaupt auf LinkedIn zu sein. Gleichzeitig denke ich, dass es wichtig ist, sein Herz am rechten Fleck zu haben und auch mal nahbar zu sein und auch mal diese verletzliche Komponente einzubringen, weil wir eben Menschen sind. Und ich glaube, das machen viele einfach nicht. Ich weiß nicht, wie geht's dir denn damit? Fühlst du dich wohl damit, auf LinkedIn auch, ja, vielleicht nahbar zu sein, verletzlich? Wie geht's dir damit?
Ich beobachte das wie du, dass viele glänzen wollen, aber das ist ja nicht nur auf LinkedIn so, das ist ja generell so, würde ich sagen. Also LinkedIn spiegelt das gewissermaßen wider und ich finde es immer stark, wenn Menschen auch über Schwächen berichten oder über Dinge, die sie beschäftigen, also nicht so mit den Ergebnissen kommen, sondern mehr über den Prozess berichten, das finde ich immer cool. Gleichzeitig ist auch das manchmal mit Kalkül, also bei LinkedIn ist es schon manchmal echt schwierig, deswegen finde ich das sehr wertvoll, zu schauen, wie so ein Storytelling gut gemacht, auch mit einem qualitativen, guten Niveau, wie das bei dir auch mit deinen Bildern ist, wie das gemacht wird, finde ich spannend. Ich glaube, da können sich viele was abschneiden, auch auf C-Level. Also ich glaube ja auch, dass CEOs die Chief Storyteller ihrer Unternehmen sein können, wenn sie es wollen. Da bin ich mal gespannt, was 2025 passiert. Ich habe noch eine allerletzte Frage und zwar habe ich gehört, dass du dich jetzt auch nochmal mit der Happiness, also mit dem Glücklichsein beschäftigt hast. Im Kontext Arbeit hast du nämlich einen spannenden Kurs besucht. Was hast du denn da über Glücklichsein gelernt?
Ja, also das Thema Glücklichsein oder Employee Happiness Experience beschäftigt mich schon länger, also nicht nur jetzt in dem Zuge von diesem Kurs, tatsächlich geprägt dadurch, dass ich in meinen allerersten Berufserfahrungen keine guten Erfahrungen in der Kultur hatte, in der ich war. Und seitdem eigentlich, also seit ich arbeite, lese ich ständig Bücher über das Thema, weil mich das so gepackt hat oder so diese intrinsische Motivation geweckt hat, das besser zu machen. Ich habe aber in diesem Jahr dann auch nochmal mir vorgenommen, das zu formalisieren. Deswegen hatte ich jetzt Anfang des Jahres mich als Employee Experience Expert, nennt man das, weiterbilden lassen. Da geht es darum, was kann man von Seiten der Kultur, der Prozesse und des Umfelds machen, damit die Mitarbeitenden nachhaltig zufrieden sind. Und jetzt kürzlich, der Kurs, auf den du anspielst, das war von der University of Berkeley. Da geht es um praxisorientierte Strategien, um Glück und Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu fördern. Und da gibt es ein Framework, das heißt PERK. Das steht für Purpose, Engagement, Resilience und Kindness. Und in dieser Fortbildung habe ich gelernt, wie man erstmal so eine Art Status Quo-Analyse macht, wie es denn gerade in dem Team, also wie es um diese Themen gestellt ist. Und im Nachgang dann auch, was man konkret machen kann, um das zu verbessern. Und das ist für mich ein großes Herzensthema, und da schließt sich jetzt der Kreis. Gut, das ist eine gute abschließende Frage, denn gerade auch das Thema Change oder die Entwicklung immer mehr in eine digitalisierte Arbeitswelt und immer mehr die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine erfordert aus meiner Sicht einen Skill von Beratern, aber auch von anderen Arbeitnehmenden, aber auch Selbstständigen, wie auch immer, C-Level, den Fokus auf den Menschen zu richten und die Komponente, die nicht durch Technologie abgewickelt werden kann, Das ist die Menschlichkeit und die Empathie und das Zwischenmenschliche und diese Synergien zu schaffen, dass man da einfach gut drin wird. Und ich glaube, wenn man das noch kombinieren kann, zumindest ist das mein Wunsch, ja, das zu kombinieren mit einer gewissen Fachexpertise im Bereich KI auch und auch den Blick nach vorne richtet, das ist, glaube ich, ein guter Mix. Und ja, da bin ich weiterhin sehr motiviert dran, das noch mehr auszubauen.
Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Dir weiterhin auch alles Gute, viel Erfolg, bleib gesund.
Vielen Dank, Gabriel. Es war bei mir eine sehr große Freude.
Bis bald.
Bis bald.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Episode mit Marina. Alle Links selbstverständlich in den Shownotes. Also folgt ihr mal auf LinkedIn, schaut vorbei auf ihrer Webseite und bleibt auf dem Laufenden. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Bewertet ihn gerne auch in eurer Podcast-App mit 5 Sternen und erzählt es gerne weiter. Ja? Lasst uns gemeinsam diesen Podcast noch viel größer machen. Wir gehen mit großen Schritten gerade auf die 300. Episode zu. New Work Chat Podcast wird es in diesem Jahr auch noch auf einigen Bühnen geben. Wir planen gerade einige Live-Podcasts. Da gebe ich euch auch nochmal Bescheid. Alle Infos zu den Dates, wo ihr mich treffen könnt, wo ich unterwegs bin, findet ihr auf meiner Webseite gabrielrath.com. Dort gibt es auch nochmal Informationen zu den Dingen, die ich so tue. Also wir haben zum Beispiel die Chance, zusammenzuarbeiten. Das geht folgendermaßen. Ich kann euch unterstützen, wenn ihr einen Podcast startet. Wenn ihr überlegt, wie ihr den aufzieht und erfolgreich macht, bin ich gerne euer kreativer Sparringspartner. Ich kann euch unterstützen und beraten bei dem ganzen Thema Storytelling. Ob es jetzt auf LinkedIn ist oder auch in der internen Kommunikation. All das sind Themen, mit denen ich mich lange beschäftige und da können wir auf jeden Fall vorwärts kommen und ihr habt die Möglichkeit, hier als Werbepartner an Bord zu kommen beim New Work Chat Podcast. Können wir gerne mal einen Coffee Call ausmachen. Ich freue mich, von euch zu hören und wünsche euch jetzt erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.